Hallo, wir sind Julia und Raphael und ihr hört den Spreehochzeit-Podcast.
Der Hochzeitspodcast mit jeder Menge Tipps, Erfahrungen und Interviews.
Und zwar ohne, dass ihr dabei das Ziel aus den Augen verliert, nämlich
eure Traumhochzeit.
Genau, wir sind zurück mit einer neuen Folge vom Spreehochzeit-Podcast. Heute haben wir gedacht, wir widmen uns mal dem Thema Locations. Weil es da ja, glaube ich, auch einiges zu beachten gibt und überhaupt erstmal die richtige Location zu finden und dann aber zu gucken, was für Fragen sollte ich stellen, damit ich bei der Location nicht irgendwie doch noch ja eine Überraschung erlebe. Kann ja dann durchaus mal passieren. Man will ja nichts beschreien, aber ist halt manchmal so. Was ist denn für dich so das Wichtigste, wenn ich mir eine Location suche? Oder was würdest du so priorisieren, wenn du sagst, du gehst auf Location-Suche für ein Brautpaar? Was ist denn da so das Erste, wonach du schaust?
Also ich finde, als allererstes sollte man wissen, was man sucht. Ja. Also es gibt ja wirklich an Locations ganz viele Möglichkeiten. Also auch von das, weil die Location macht sehr viel von der Stimmung von der gesamten Hochzeit
aus. Ja, stimmt.
Und dann deshalb ist es sehr wichtig, sich zu überlegen, was möchte man für eine Hochzeit haben, wie viel Arbeit möchte man auch haben, weil es gibt auch sehr viele Locations, die wunderschön sind, wo man aber sehr viel selbst macht.
Okay.
Es gibt aber auch sehr viele schöne Locations, wo ein ganz viel schön abgenommen wird. Also das ist dann eher so in Richtung Hotels und Schloss und so, also wo halt auch einfach schon eine Logistik dahinter steckt, so dass man einfach sich quasi ins gemachte Nest setzt und dann hat man einfach ein bisschen weniger Aufwand. Man muss halt weniger irgendwie Caterer suchen oder so, weil es meistens dann aus dem Haus kommt. Aber ansonsten finde ich halt einfach am wichtigsten, dass es zu einem passt. Also man muss sich eben wirklich überlegen, wie stellt man sich den Tag vor, und dann weiß man schon tendenziell, okay, geht das eher eben in Richtung Hotel, also ein schönes Hotel oder ein schönes Schloss, oder geht es eher in Richtung irgendwie Scheune und Outdoor-Bereich und ja, und dazwischen irgendwie eine Burg oder so. Also da gibt es so viele Möglichkeiten.
Ich wollte gerade sagen, also da ist ja zwischen Schloss mit allem drum und dran und Hotel mit Tagungsräumen irgendwie alles drin und alles möglich. Ja, genau, muss man einfach gucken, ob das Ambiente einfach dann zu einem passt, ob einem das zusagt. Weil man muss sich ja irgendwo auch wiederfinden.
Richtig.
Also sonst wirkt das auch wieder so ein bisschen unecht oder gekünstelt oder wie auch immer. Damit einher geht ja auch so ein bisschen, oder meistens scheitert es ja auch wieder so ein bisschen an der Größe, habe ich manchmal das Gefühl. Wenn man sagt, oh, wir hätten gerne die und die Location, aber da passen nur 30 Leute rein, dann ist halt schwierig, ne?
Also gerade bei uns in der Region ist es echt schwierig, wenn man ein bisschen größer feiern möchte.
Das stimmt.
Also so bis 80 Personen kriegt man noch unter, aber alles, was darüber hinausgeht, ist wirklich schwierig. Da kann man die Locations schon fast an einer Hand abzählen.
Ja, das stimmt.
Da hat man leider nicht mehr so die Auswahl. Und ansonsten muss man das schon wissen, wenn man auf die Location-Suche geht, mit wie vielen Personen rechnet man, und dann auch ganz offen ins Gespräch gehen, weil die Locations wissen ja am besten, wie ihre Räumlichkeiten funktionieren und ob das okay ist oder nicht. Also selbst ein großer Raum, wenn man denkt, ach Gott, hier gehen wir unter oder so, einen großen Raum ein bisschen zu füllen, weil dann kommt ja noch ein Geschenketisch, eine Fotobox meistens,
vielleicht
eine Candybar.
Das Buffet oder jedes
Buffet, richtig. Genau. Also so einen Raum kann man schon voll bekommen.
Ja.
Also einen Raum verkleinern ein bisschen optisch, das ist nicht so schwierig, als einen zu kleinen Raum irgendwie sich da rein zu quetschen zu vielen Personen. Und ansonsten ist ja auch immer das Thema Schlechtwetteralternative. Also gerade wenn man denkt, ach naja, okay, drin ist zwar ein bisschen eng, aber wir gehen eh nach draußen, weil es ja schönes Wetter ist, natürlich sehr optimistisch und meistens geht's auf. Aber wenn man Pech hat, geht's nicht auf. Und dann muss man einfach nur dran denken, dass es dann entweder drin sehr kuschelig und eng wird. Das kann ja auch irgendwie schön sein. Und auf jeden Fall erinnert man sich dann gut zurück.
Ja, das stimmt.
Es kommt immer natürlich drauf an, wie eng und kuschelig es dann ist.
Richtig. Ne? Wenn man dann wirklich so die Kinder noch auf den Schoß nehmen muss, weil kein Platz mehr ist, dann wird es schon wieder kritischer.
Ja.
Genau. Was ich auch bei Locations immer wieder merke, ist, dass man wirklich sich auch drum kümmern muss, stellen die einen DJ oder ist man da irgendwie an einen DJ gebunden oder ans Catering? Oder kann man da jemanden eigenes mitbringen, dass man das vielleicht einfach direkt im Vorfeld klärt, weil ja wirklich manche auch enge Kooperationen haben und sagen, nein, wenn ihr das jetzt hier macht, dann haben wir die und die Floristin, den und den DJ.
Ja.
Dass man das auf jeden Fall erfragt und schaut, ob man mit dieser Wahl leben kann oder ob man wirklich Wert darauf legt, dass das dann doch die eigene Floristin, der eigene DJ, der eigene Caterer ist. Weil daran habe ich manchmal das Gefühl, wenn ich mich so mit Brautpaaren unterhalte, scheitert auch manchmal die Location-Suche, weil die sagen, nee, wir wollen gerne den Caterer haben, ja. Die haben aber den und der ist da irgendwie fest eingebunden.
Genau.
Dass das daran manchmal schon scheitern kann.
Ja. Das stimmt. Also das ist dann, wie du gerade schon meintest, wie man damit leben kann. Ich finde, das ist so ein bisschen, deshalb sage ich, ins gemachte Nest setzen. Wenn man so, so weniger viel Aufwand haben möchte, dann geht man wirklich in eine Location, wo das alles schon so ein bisschen feststeht. Dann, das heißt ja nicht, dass diese Partner schlecht sind. Das ist einfach nur, die Wahl wurde dir schon quasi ein bisschen genommen.
Genau.
Und man muss dann quasi so ein bisschen damit leben. Das kann aber auch trotzdem, ich meine, wenn die ein eingespieltes Team sind, heißt das ja auch, okay, man hat, man muss selber weniger absprechen mit irgendwie, wann wird was angeliefert, wo wird es angeliefert und wann wird das wieder abgeholt und manchmal gibt es dann auch so Schwierigkeiten mit, ja, jemand hat etwas nicht abgeholt oder irgendjemand hat was zu viel mitgenommen und also im Nachhinein kann das auch manchmal noch schwierig werden. Deshalb ist es an sich gar nicht so verkehrt, in so eine fertige Location zu gehen. Mhm. Aber man muss halt einfach nur wissen, okay, man hat dann halt einfach ein bisschen weniger Auswahlmöglichkeiten.
Genau.
Ja. Und ansonsten ist, was jetzt zum Thema Location auch immer irgendwie ganz wichtig ist, ist einfach auch die Lage. Also es ist Lage. Wie kommt man hin?
Beim Wohnungskauf.
Genau, richtig. Also wie kommt man hin? Wie kommen die Gäste hin? Also die auch von außerhalb sind. Und findet man die Location? Ist die irgendwie ausgeschildert? Gibt es genügend Parkplätze? Also so dieses ganze Ankunft ist schon auch was man nicht verachten sollte, weil im schlimmsten Fall kommen dann die Gäste einfach irgendwie zu spät oder so. Gerade je nachdem, wo man sich aufhält, muss man eben sich überlegen, okay, gibt es hier in der Region mehrere Schlösser, die vielleicht ähnlich heißen oder so? Also das genau, da habe ich schon die wildesten Geschichten mal gehört.
Ja.
Oder wenn es halt auch so ein Gutshof ist oder irgendwie sowas, was man vielleicht nicht so ganz als Location kennt, dann wirklich eher dafür Sorge tragen, dass die Gäste das auf der Einladung vielleicht eine genauere Beschreibung ist oder irgendwie sowas.
Ja, oder ein Waldhotel, ne? Cottbus, Rogosen, Burg, du kannst überall hinfahren.
Ja, es gibt auch ein Hotel zu Linde, also, gibt es auch, glaube ich, in jedem Dorf.
Deswegen. Ich finde auch gerade Burg ist halt immer, da sollte man auf eine genaue Beschreibung achten, weil dadurch, dass es einfach so weitläufig und verwinkelt ist, kann man da auch durchaus mal sich verfranzen. Dann sind mal wieder irgendwelche Straßen gesperrt, weil eine Brücke neu gemacht wird und sowas. Also da sollte man dann schon darauf achten, dass man auch dementsprechend den Gästen dann gut und detailliert mitteilt, wie kommen sie hin. Oder man richtet halt ein Autokorso ein oder ein Shuttle-Service. Ja. Wie gesagt, gerade in Burg, finde ich, bietet sich sowas an, wenn die dann doch irgendwo anders schlafen. Und Burg ist ja nun fußläufig manchmal schwer zu begehen, weil man ja wirklich dann echt Wege hat. Dass man da einfach schaut, okay, wie richte ich vielleicht ein Taxi rein oder irgendwas. Ne?
Ja.
Wo wir gerade bei der Location bzw. bei der Lage sind, finde ich natürlich auch, wenn man mit vielen Kindern feiert, aber das hatten wir in unserer Kinderfolge auch schon mal, dass man einfach so ein bisschen auf diese ganze, ich sag mal, Kindersicherheit und Kinderbespaßungsmöglichkeiten achtet, weil sonst wird es wirklich stressig.
Ja.
Ja, dass man einfach guckt, vielleicht gibt es einen Spielplatz direkt auf dem Gelände oder ohne Freifläche, wo man was aufbauen kann, dass man da sich so ein bisschen Luft verschafft, was dann einfach die Kinder angeht.
Ja, definitiv. Und einfach auch nachfragen, wenn man die Location besichtigt, ob die irgendwie einen Babysitter oder irgendwie sowas in der Art empfehlen können. Viele haben da dann doch irgendwie ihre Kontakte und wissen, okay, mit denen haben wir schon mal gearbeitet oder den können wir empfehlen, weil also gerade Kinderbetreuung ist echt so ein Thema, was man nicht so oft überall findet.
Das stimmt. Also,
das wird so unter der Hand immer vergeben.
Wir suchen ja auch immer noch jemanden mit Kinderbetreuung, den wir mal interviewen können. Und das ist echt schwer. Also das ist wirklich, in Dresden findest du halt dann mal welche, aber so direkt hier aus der Gegend. Falls jemanden kennt, sagt uns Bescheid. Wir wollen da gerne mal irgendwie was zu bringen.
Ja.
Was mir noch eingefallen ist beim Überlegen, dass man auf jeden Fall abklären sollte, zum einen, wie lang darf gefeiert werden.
Oh ja.
Weil es da wirklich auch Locations gibt, die sagen, bis um eins, dann ist ja Schluss. Entweder, weil die sich sonst die Anwohner beschweren, je nach Lage.
Mhm.
Oder weil da natürlich das Personal teurer wird oder weil da irgendwelche Aufschläge fällig werden. Mhm. Und dass man das auf jeden Fall abklärt, wie lange dürfen wir feiern, wann müssen wir hier raus.
Ja.
Weil das auch manchmal schon dann die Location dann irgendwie ausschließen kann. Ja, gerade wenn man sagt, wir wollen unbedingt lange feiern oder so lange wie möglich feiern. Mhm. Dann heißt es, nee, um halb eins ist hier Schluss, dann ist das schon wieder schwierig.
Also das ist dann meistens auch so in Locations gegeben, wo man auch direkt da oder wo es Schlafmöglichkeiten gibt, also Hotels oder so, die sagen dann meistens, okay, bis um eins und dann ist vorbei. Oder man muss halt entsprechende Aufschläge bezahlen, was ich ja noch irgendwie okay finde, wenn man das vorher weiß und mit einrechnet, dann okay, dann weiß man, man kann länger feiern. Oder man muss eben dann, man weiß auch, man muss eine bestimmte Anzahl an Zimmern auch abnehmen.
Genau, ich habe das, ich glaube, in Schleppzig ist es auch so, dass man wirklich die Zimmer über der Tanzfläche dann quasi nehmen muss. Finde ich aber dann, also meist hat man ja irgendwie Zimmer, also es ist ja dann irgendwo fair. Aber dass man das einfach im Prinzip berücksichtigt, was kommt auf uns zu, wenn wir länger feiern wollen, oder was kommt überhaupt auf uns noch kostentechnisch zu, wenn wir jetzt, wie gesagt, den Saal mieten möchten und da ist noch irgendwie ein Zimmer dran oder sowas, dass man die gegebenenfalls übernehmen muss. Oder es gibt ja auch eine Location, da hast du quasi das ganze Gelände für dich, kannst da unglaublich schön feiern, musst aber dementsprechend diese ganzen Apartments mitmieten.
Ja.
Was aber auch nicht verkehrt ist, weil man ja sowieso meist Leute von außerhalb hat. Aber dass man das einfach im Prinzip mit berücksichtigt und dementsprechend natürlich auch kalkuliert, weil Zimmer kostet auch mal Geld.
Genau.
Wo wir gerade noch bei Kosten sind, dass man einfach nochmal schaut, auch gerade im Vertrag oder irgendwas, ob es noch irgendwo versteckte Kosten gibt. Also, dass dann irgendwo doch nochmal die Endreinigung berechnet wird oder irgendwelche GEMA-Gebühren oder irgend so ein Zeug. Also gerade bei diesen GEMA-Gebühren wäre ich halt vorsichtig, weil die bezahlt das Hotel eh.
Ja.
Und die dann plötzlich auf die Hochzeitsnetzwerk umzuschlagen, ist jetzt nicht immer so der fairste Weg.
Genau. Und eigentlich dürfte GEMA bei einer Hochzeit gar nicht so wirklich zum Beispiel, greifen.
Ne, das kommt auch dazu. Ja. Dass man das einfach berücksichtigt. Oder wie gesagt, dann diese eben erwähnten Nachtaufschläge fürs Personal oder für was weiß ich, wenn man dann doch mal länger feiert, dass man da einfach schaut und sich absichert und beziehungsweise auch direkt nachfragt. Ja, weil nicht, dass man dann später die Antwort bekommt, ja, das haben sie ja nicht gefragt.
Genau.
Dass man da einfach das im Hinterkopf behält und wirklich fragt.
Ja, lieber einmal mehr zu viel als zu wenig. Und das ist auch so ein bisschen, oft kommt dieses Thema dann Getränkepauschale, ja
das
oder
ist das
nein.
Nächste, genau.
Da werde ich auch ganz oft gefragt, wie da so mein Standing ist. Also generell denke ich, ja, eine Pauschale hat den Vorteil, dass man weiß, was auf einen zukommt, so finanziell,
stimmt,
nicht? Aber auf der einen Seite ist es auch so, also sowohl für den Anbieter, also ob es jetzt die Location oder der Caterer ist oder irgendwie jemand, der das dann macht, für den ist es auch eine Sache, okay, wie berechne ich das, dass es da halt für beide fair ist?
Ja.
Und natürlich muss er das ein bisschen großzügiger berechnen, damit für ihn dann kein Minusgeschäft entsteht.
Es muss ja kostendeckend sein,
mindestens. Ne? Also das ist klar. Und deshalb gehe ich eher davon aus, okay, Pauschale, da macht er manchmal nicht immer was Gutes. Mhm. Wobei eben für viele wirklich diese Planungssicherheit im Vordergrund steht.
Eben,
und dann bezahlen viele sagen, okay, dann bezahle ich lieber 3, 4, 5 Euro pro Person mehr, weiß aber, okay, ich gebe so und so viel Euro dafür aus, als dass ich dann im Hinterkopf...
Das wird dann später nicht mehr.
Ne? Genau, richtig.
Ja.
Und ja, also generell würde ich denken, kommt natürlich immer auf den Anbieter drauf an, aber ja, meistens kommt man tendenziell günstiger, wenn man auf Abrechnung bezahlt, beziehungsweise man kann ja auch eine Mischkalkulation machen.
Ich wollte gerade sagen, es gibt ja diesen Kompromiss, dass man sagt, okay, das und das ist in der Getränkepauschale mit drin.
Genau.
Wenn ihr jetzt irgendwie noch einen Schnaps wollt oder einen Gin Tonic oder irgendwas, dann müsst ihr es halt selber bezahlen.
Ja, oder das wird dann nach Abrechnung bezahlt.
Genau, das
ging ja auch. Ne? Wenn man weiß, okay, es gibt irgendwie 3 Gäste, die gerne Gin Tonic trinken, der Rest nicht, dann wird der halt nach Abrechnung bezahlt und dann ist gut. Also.
Wo das gerade mit der Getränkepauschale, ich habe das auch schon gelesen, dass man im Prinzip, ich sag mal, eine normale Getränkekarte hat, die halt quasi in die Pauschale fällt.
Mhm.
Und jeder Gast kriegt halt nochmal 2 Chips und darf sich damit nochmal irgendwas anderes holen.
Ja,
ne? Also,
das ist
dass man
schön.
Das auch dadurch so ein bisschen steuert. Von mir aus sollen die sich die dann untereinander tauschen oder was weiß ich.
Ja,
kann man ja machen. Aber man hat zum einen gibt's nochmal zusätzlich Freigetränke im Sinne von irgendwelchen Cocktails oder was. Und man hält das trotzdem so ein bisschen im Rahmen. Dass man also die Möglichkeit gibt, du könntest jetzt noch einen Gin Tonic trinken zum Beispiel. Wir sind ja irgendwie immer ständig bei Gin Tonic. Aber halt nicht ausufernd. Ne? Weil es ist ja auch immer nicht so in der Sache, dass man sich auf einer Hochzeit da völlig wegknödelt.
Genau.
Und deswegen hat man das so ein bisschen, gibt Freiraum, aber hält das trotzdem so ein bisschen oder hat die Zügel in der Hand, sage ich jetzt mal.
Richtig.
Jo. Genau. Haben wir noch mehr zum Thema Location? Eigentlich haben wir...
Ja, also ansonsten, vielen ist es noch eben wichtig, ob oder wo dann die Nächsten noch schlafen können. Also die meisten Locations, vor allem hier in der Region, bieten eigentlich das Komplettpaket an, dass man da eigentlich überall auch übernachten kann. Es gibt wenige, die noch mehr Zimmer brauchen, als dann zur Verfügung stehen. Aber dann ist es halt auch ganz einfach, dass man schaut, was ist in der Nähe, was irgendwie fußläufig ist oder ganz schnell irgendwie mit einem Taxi kurz zu erreichen ist. Und ansonsten auch gerne bei der jeweiligen Location nachfragen, weil für die ist es ja auch jetzt nicht so unüblich, dass da noch mehr Übernachtungsgäste sind. Und die wissen dann auch, okay, mit wem kann, was können wir empfehlen, ja, und womit haben wir schon gute Erfahrungen gemacht. Das ist noch ganz gut. Ansonsten ist es noch ganz wichtig, oder solltet ihr auf jeden Fall nachfragen bei der Besichtigung, das Thema Wunderkerzen und Konfetti, ja, und so. Weil da sind viele immer enttäuscht, wenn bei einige das eben so sagen, dass das eben nicht mehr so gut gesehen, sehr gern gesehen ist. Einfach nur, nicht weil sie euch die Stimmung nehmen wollen, sondern weil es tatsächlich auch noch richtige Schäden verursachen kann. Und wenn man dann plötzlich da so einen großen, irgendwie 150 Quadratmeter Boden neu versiegeln muss oder irgendwie, je nachdem wie schlimm der Schaden ist, da möchte keiner halt irgendwie diese Kosten tragen. Und deshalb ist es in den meisten Fällen so, dass Wunderkerzen und Konfetti oder auch sogar Blüten, weil wenn die auf dem Boden landen, dann landet noch ein Sekt drüber und dann trampeln 100 Menschen drüber. Das färbt einfach ab. Und deshalb ist das so, was wenige Leute wirklich, also wenige Locations noch dulden.
Ja, oder halt die Möglichkeit bieten, es zumindest irgendwie nach draußen zu verlagern, ja, zum Beispiel. Ne? Aber in den Räumlichkeiten ist es mittlerweile schwierig. Vor allem, wenn dann doch irgendwann mal Brandmeldeanlagen installiert sind und dann kommt dann mal so ein paar Feuerwehr, nur wegen so ein paar Wunderkerzen.
Ja.
Alles schon passiert. Aber deswegen, also ja, da muss man das auch im Prinzip vorher klären. Ne? Was ist möglich? Papierkonfetti oder dieses, manchmal hat man ja auch das Problem, du hast Parkettboden und hast dann dieses glitzernde Konfetti, dieses Plastikkonfetti. Ja. Das wird unfassbar rutschig. Ne? Wenn dann jemand stürzt, dann ist die Frage, wer war das jetzt? Wer ist schuld? Ne? Und wer trägt das jetzt? Und ja, da muss man einfach vorher das abklären, oder es gibt halt die Möglichkeit, dass die dann sagen, ja, das muss dann aber sofort wieder weggeräumt werden. Also da muss man einfach nachfragen, wenn man jetzt darauf besteht, dass man das machen möchte. Ja, dann lässt sich das bestimmt irgendwo klären.
Ja. Ja, und ansonsten, was auch immer noch ein wichtiges Detail ist, ab wann dürft ihr irgendwie in die Räume rein, beziehungsweise wann muss alles raus? Also gerade für die, die viele Sachen gerne selber übernehmen oder einiges selbst übernehmen, da hatten wir auch bei uns in der Facebook-Gruppe vor kurzem so eine Frage, da kommt eine in den Saal erst ab um 11 und die, um 13 muss die Trauung, und dann war die Braut so ein bisschen verunsichert, wann sie denn die Candybar aufbauen kann. Das ist dann wirklich sehr eng, weil die Braut ist dann meistens noch in der Zauberkugel und wird schön gemacht. Meistens hat man ja auch, ist dann irgendwie die Familie und die Trauzeugen haben auch alle noch irgendwie eine Aufgabe, dass sie das nicht übernehmen können. Also das wirklich frühestmöglich abklären, wann ihr in den Raum dürft, um noch irgendwie was anzupassen, oder eben wirklich ganz offen mit der Location sprechen. Meistens sagen die dann, okay, dann müssen wir noch eine Servicepauschale berechnen, wenn wir eben noch die Candybar aufbauen sollen oder so. Also das wirklich vorher überlegen, wenn ihr Sachen selber macht, wie ist das in den Tagesablauf unterzubringen. Manchmal könnt ihr wirklich ein paar Stunden vorher rein, manchmal kurz direkt davor. Also das ist ganz unterschiedlich, und genauso geht es auch mit dem Abbau. Also gerade wenn man so in Hotels oder so ist, dann gibt es den nächsten Tag meistens irgendwie schon wieder eine Familienfeier oder ein Brunch oder so. Das heißt, da kann nicht wirklich lange was stehen, weil die Räume einfach wieder weiter genutzt werden. Die müssen ja auch irgendwie sehen, dass sie das gut bewirtschaften. Und deshalb freuen sich nicht alle Locations, wenn man da irgendwie sagt, hey, ist doch gar kein Problem, wenn ich meine Candybar noch 3 Tage stehen lasse, oder? Also das einfach nur mit bedenken. Oder ihr sucht halt einfach einen Dienstleister, wo ihr das einfach übergeben könnt. Weil dann habt ihr das vom Tisch und müsst euch darum nicht kümmern.
Was mir da gerade noch einfällt, ist, dass man vielleicht auch noch abklärt, ob man die einzige Hochzeitsgesellschaft an diesem Tag ist. Weil das, glaube ich, auch irgendwie immer so ein bisschen komisch ist, wenn da plötzlich noch eine andere Braut rumläuft, weil die vielleicht gerade noch da die Trauung gemacht haben und zumindest noch zum Kaffee bleiben, und dann läuft da noch eine andere Gesellschaft rum, die da quasi den ganzen Tag ist, dass man das irgendwie abklärt, weil das, finde ich, ist immer so ein bisschen seltsam, auch für die Bräute, beziehungsweise auch für die Hochzeitsgesellschaft an sich, wenn die noch auf eine andere Hochzeitsgesellschaft treffen. Das merkt man immer im Standesamt, dass die manchmal so sich beäugen. Ja, oder dass vielleicht nicht sogar noch der Super-GAU eintritt, dass da 2 Hochzeitsgesellschaften gleichzeitig feiern. Ne?
Und das, ja. Na, oder dass sich das einfach nur so ein bisschen überschneidet. Ich bin auch schon mal Zeuge gewesen, da war dann ein paar Personen von der einen Gesellschaft sind dann zum Catering von der anderen Hochzeit gegangen, also, auch wirklich versehentlich auch, aber das ist dann so, ach so, das ist nicht unsere Hochzeit hier, und oh, naja, jetzt habe ich schon das gegessen, hat gut geschmeckt, sorry, und dann also einfach nur nachfragen, und dann müsst ihr euch für euch natürlich entscheiden, ob das für euch ein K.O.-Kriterium ist oder nicht. Genau.
Ja, Jetzt haben wir, glaube ich, aber alles.
Also ich glaube auch. Also von meiner Liste sind auch alle wichtigen Punkte weg. Zur Besichtigung, was vielleicht noch ganz wichtig ist, wenn ihr das vorher nicht schon abgesprochen habt, dann solltet ihr spätestens beim Besichtigungstermin so ungefähr wissen, wann ihr heiraten wollt. Also ihr müsst das Datum, ja, je flexibler ihr da seid, desto besser. Aber ja, spätestens bei der Besichtigung wäre es nicht schlecht, weil dann kann derjenige aus der Location eben genauer sagen, okay, wenn es im Herbst ist, dann wäre das und das besser. Also erstmal von der Jahreszeit kann er ein bisschen drauf eingehen. Und das entsprechende Angebot, was dann folgt, das muss ja auf irgendein Datum sich irgendwie beziehen, damit auch der Termin freigehalten wird. Also ich erlebe es immer mehr, dass die Brautpaare offen sind, was das Datum betrifft, was gut ist, weil man sich da wenig verbaut. Aber trotzdem so ein Wunsch, Zeitraum wenigstens, damit man da sagt, okay, gerne einen Samstag im August zum Beispiel. So dass man das schon ein bisschen eingrenzen kann und aber gerne sagen, okay, aber wir sind da noch offen, sollte das nicht mehr passen, dann lieber in den September rein oder lieber ein bisschen früher, dass man das schon mal so ein bisschen eingrenzt.
Und vor allem eigentlich wie bei allen Dienstleistern rechtzeitig drum kümmern.
Ja.
Also ich erlebe das jetzt auch, habe jetzt schon zwei Anfragen beziehungsweise auch Zusagen bekommen, die dann aber plötzlich das nächste Jahr verschoben wurden, weil die Location belegt ist. Und wenn die Location natürlich gern, wenn das die Location sein soll, ne, sollte man sich halt wirklich rechtzeitig schon kümmern, weil gerade so beliebte Locations sind dann auch durchaus mal so für 2 Jahre im Voraus dann schon.
Genau, gebucht, also gerade auch zu diesen wichtigen Terminen. Eben, also ich glaube,
kriegt man irgendwas unter der Woche oder so. Und das will man, glaube ich, auch nicht unbedingt. Aber genau, dass man sich da wirklich rechtzeitig drum kümmert, weil gerade so wirklich gute und schöne Locations sind dann trotzdem immer noch relativ rar. Ne? Ja. Deswegen da ruhig sich rechtzeitig drum kümmern und sich das schon mal reservieren lassen, dass da nichts mehr schief gehen kann.
Genau.
Ja.
Ansonsten, frohe Suche.
Frohe Suche,
das ist, glaube ich, auch das Schwierigste.
Nicht? Ja, na klar.
Wie sucht man die Locations? Also auch da ist eigentlich Google ein großer Freund, eine gute Hilfe. Aber auch immer mehr, weiß ich, suchen auch über bestimmte Hashtags bei Instagram und Co. Und dann natürlich die Empfehlungen aus dem Freundes- und Bekanntenkreis.
Genau,
weil gerade hier in der Region haben es noch nicht so viele mit der Google-Optimierung, mit der Suchmaschinenoptimierung.
Stimmt,
und da gibt es einige schöne Locations, die man trotzdem noch nicht so gut finden kann. Und von daher einfach mal ins Gespräch gehen, sich überlegen, wo haben Freunde geheiratet, wäre das was für mich? Oder einfach mal ins Gespräch gehen mit welchen, die da vielleicht schon öfter mal irgendwo Gast waren und vielleicht 2, 3 Lokalitäten schon kennen.
Genau. Oder einfach, wenn man schon irgendwelche Dienstleister fest gebucht hat, Fotograf, Florist, irgendwas, die einfach mal fragen, weil dadurch, dass die nun schon wirklich um einiges rumgekommen sind, haben die dann auch meist nochmal irgendwie eine Idee, dass man sagt, okay, da und da war ich auch schon, das war für 60 Leute ideal und es ist so und so aufgebaut, dass man sich da irgendwie vielleicht nochmal Tipps holt von denen, die nun wirklich da schon so ein bisschen rumgekommen sind. Ja, DJ, Catering, Hochzeitsplanerin zum Beispiel. Ne? dass man da einfach mal nachfragt, ob die noch irgendeinen Tipp haben, wo man vielleicht noch fragen könnte.
Ja. Und dann manche sind auch mutig und sagen, okay, ich heirate bei mir zu Hause im Garten oder so. Das ist natürlich auch was ganz Schönes, weil dann ist es irgendwie was sehr Persönliches und dann habt ihr vermutlich den Tag auch frei. Dann seid ihr nicht so überbucht. Aber dann müsst ihr halt einfach, habt ihr ganz andere Themen, um die ihr euch kümmern müsst.
Ja.
Also die ganzen logistischen Sachen. Wo parken alle? Wo gehen alle auf Toilette? Kann der Caterer schalten und walten, wie er es braucht? Also dann kommen da ganz viele besondere Fragen. Ja. Das ist so ein bisschen, wenn ich jetzt mal sage, so ins gemachte Nest setzen in einem Hotel oder Schloss, für die Anfänger, sag ich mal, und die Fortgeschrittenen oder die Mutigen, die heiraten dann so ein bisschen in einer sogenannten Off-Location, also bei sich zu Hause im Garten oder manche feiern auch in einem Haus, was sie gerade noch bauen, was noch gar nicht fertig ist, auf dem Grundstück zum Beispiel und so. Also da gibt es auch viele Möglichkeiten.
Ja.
Das ist ein bisschen
oder
für
die Scheune vom Nachbarn oder irgendwas.
Genau. Ne?
Also da gibt es diverse Möglichkeiten. Genau, da muss man da einfach schauen, ob man sich das
zutraut. Also an sich finde ich das ganz ganz schön, weil das ist einzigartig und sehr passt dem zu, meistens dann auch sehr gut zu dem Paar.
Ich hätte gerne mal eine Gartenhochzeit.
Ja, aber so Garten, ne? Genau, klein muss es dann sein.
Ja, also genau, also das wird sonst,
die wenigsten haben so einen großen Garten für 80 Gäste. Oder man feiert in Schichten.
Ja, genau. Alle von 14 bis 24 Jahren, dann die nächsten. aber das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Das erweitert natürlich unglaublich den Rahmen, wo man feiern könnte. Aber wie gesagt, gibt halt dann viel abzuklären, ob das überhaupt dort geht, was muss man vielleicht für Bestimmungen einhalten. Wie gesagt, Zufahrtswege für Caterer etc.
Genau.
Das ist eine Mammutaufgabe, aber man wird, glaube ich, mit sehr, sehr viel Individualität belohnt.
Ja. Also das sind so meine, die Projekte mache ich immer am liebsten, weil das irgendwie am spannendsten ist und halt irgendwie von der Atmosphäre am meisten irgendwie ausmacht, ja. Weil man dann doch irgendwie gelassen ist, weil man irgendwie sich da auskennt und sich zu Hause fühlt und das strahlt man dann auch aus. Und auch die Gäste sind dann irgendwie ein bisschen lockerer. Und
ja, das stimmt. Das stimmt.
Aber ja, das ist natürlich ein bisschen mehr Sachen, die man bedenken muss. Braucht man auf jeden Fall einen guten Partner, gerade fürs Catering ist, das ist dann das A und O, dass das funktioniert, auch unter diesen normalen Gegebenheiten. Genau. Ja, das war nochmal so eine Idee zum Schluss.
Ja, dafür, dass wir vor 5 Minuten schon dachten, wir wären fertig, kann noch mal was kommen. Nee, aber ist ja gut so, wenn immer noch was einfällt. Aber ich glaube, jetzt haben wir wirklich viel. Sehr schön. Dann wünschen wir nochmals viel Spaß bei der Location-Suche oder einfach bei dem Gedanken machen, welche Location hätte ich gern. Und wir hören uns dann wieder zur nächsten Folge.
Genau.
Bis dann.
Euch hat die Folge gefallen? Dann hinterlasst doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes.
Und für Fragen und Anregungen besucht uns gerne auf Facebook oder schreibt uns eine Mail an post@spreehochzeit-podcast.de.
Bis zur nächsten Folge.